Hey David!
Robert!
Na?
Na du?
Liebe Leute da draußen, passt mal auf, ich sag euch Folgendes für alle, die es noch nicht wissen. Ich bin Robert Hofmann und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege und Freund David Hein.
Wir beide sind Filmkritiker seit 100 Jahren.
Und du seit?
50 Jahren.
Naja, dann weißt du ja halb so viel.
Ungefähr, ja. Wir beide beschäftigen uns eigentlich auf unseren YouTube-Kanälen die gesamte Zeit mit Filmen, mit Serien und allem, was damit zu tun hat, haben aber auch diesen Podcast 2 wie Pech und Schwafel.
Und jede Woche reden wir über neue Kinostarts und auch Serienstarts oder Nachrichten aus der Filmwelt. Manchmal blicken wir voraus, manchmal blicken wir zurück und wenn es sich anbietet, arbeiten wir gern immer noch besondere Themen auf.
Heute haben wir sehr aktuelle Themen. Wir reden unter anderem über einen verstorbenen Wrestler, nämlich Hulk Hogan. Wir haben aber auch eine Komödie, nämlich Die nackte Kanone.
Ebenfalls frisch im Kino diese Woche Together und Memoiren einer Schnecke. Über beides sprechen wir und im Streaming sehr weit vorne aufgeploppt. Happy Gilmore 2, nach fast 30 Jahren ein Golfer wieder zurück auf der komödiantischen Leinwand. Für zu Hause. Und ich habe noch einen, ja, Immobilien-Thriller mitgebracht. 84 Quadratmeter.
Also heute lacht ihr euch hier tot. Wir haben Komödien und wir haben Filme, in denen Leute zusammenwachsen.
Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. So für alle, die jetzt sagen, nanu, was ist denn da jetzt los? Ich fühle richtig, wie sie im Anzug förmlich sich gegenüber sitzen mit Briefpapier. Ja Leute, das war jetzt so ein bisschen ein anders gelagertes Intro als sonst, weil wir kamen hier heute im Studio an und unser Produzent, der sich gerade fragt, ist der Ton richtig, funktioniert hier alles, ist hier irgendwas störend, meinte, Leute, wir müssen was verändern, oder?
Ja, naja, also wir haben festgestellt, dass wir haben eine sehr treue Community.
Extrem treu.
Die jede Woche hört, aber es schließt sich anderen Leuten wenig, dass es diesen Podcast gibt. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man auch ein bisschen Wachstum haben möchte. Wir sind ja nicht gierig. Wir wollen nicht viel, aber wir wollen zumindest nicht, dass das stagniert.
Aber wir wollen mehr.
Nee, deswegen haben wir gesagt so, ey, es hat sich über die Jahre jetzt natürlich ein bisschen was eingespielt. Wir haben Titel, bei denen nicht so wirklich ersichtlich ist. Was bekomme ich denn als jemand, der noch nie diesen Podcast gehört hat? Da steht dann Episode 220, ne? Auch schon mal direkt so, kriegst du als neuer Zuhörer vor den Latz geknallt, dass wir schon viel geredet haben. Und dann steht da,
wenn der Schlüpfer dreimal brennt und genau, der Weihnachtsmann im Kreis rumrennt.
Genau, so eine Titel. Titel, ja, die wir super lustig finden, aber die natürlich gar nicht sagen, was hier passiert. Ich glaube, es macht natürlich Sinn, ne, wenn hier 30.000, 40.000 Leute zuhören. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Aber
40 Millionen.
40 Millionen,
ja,
Leute?
Wir brauchen aber die andere Hälfte von Deutschland. Genau. Weil wir haben fast nur Männer, muss man auch mal sagen.
Ja.
So viele Männer.
Also wir haben ja schon mal die Ansage bekommen, wir machen sehr viele männliche Themen. Das ist natürlich schwierig. So, wir haben aber gesagt, wir überlegen uns jetzt mal für die nächsten Wochen, was können wir machen? Wir haben zum Beispiel, wir sitzen jedes Mal mit einer Bea da und die hat jetzt neulich gemeint, das Mädchen habe sie geguckt. Den haben wir natürlich beide nicht gesehen. Und da könnte man ja einfach mal sagen, hey Bea, nimm uns mal kurz was auf. Wir stehen ständig mit ihr zusammen. Die wohnt bei mir um die Ecke. Da könnte man mal ganz kurz fragen. Generell könnten wir mal so ein paar Sachen neu denken und deswegen seid ihr jetzt in dieser neuen Ära. Wir überlegen sogar ein neues Cover zu shooten. Vielleicht kommt das sogar noch auf euch zu. Einfach, und das machen ja alle Podcasts, wenn du immer überlegst, wir machen seit 4 Jahren?
Viereinhalb.
Machen wir alles gleich. Ich habe jetzt schon mehrfach drüber nachgedacht, ist es gut, immer mit Episode 200 oder mit Episode anzufangen. Das war für die erste Folge, war das mal ein Gag, Episode 1. Aber es wurde dann schon ab dem, was weiß ich,
es hat sich einfach eingeschlichen so über lange Zeit. Ja, ne? Weil ja, wir machen ja auch immer, wir stecken ja viel Arbeit in unsere YouTube-Kanäle und da sind noch Sachen manchmal darüber hinaus, die stattfinden. Und dann machen wir natürlich gerne diesen Podcast, aber eben in so einem Rhythmus, dass wir manchmal auch jede Woche merken, oh, ist ja schon wieder Aufnahme.
Ist ja schon wieder Podcast. Genau.
Ist schon wieder Podcast. Und dann ergibt sich quasi nicht, dass wir dann daran Änderungen machen. Also, was wir sagen wollen ist, erstens, entschuldigt bitte, ihr habt heute ein bisschen ein anderes Intro bekommen, aber vielleicht für alle, die nämlich mal neu reinschalten, wäre es doch mal gut zu wissen, wer sind denn die beiden da überhaupt?
Ja.
Was machen die sonst und worum geht's denn hier eigentlich in der Folge? Und dann wisst ihr auch künftig, unseren Vor- und Zunamen, ganz sicher, wenn man euch fragt. Und vor allem aber auch, ihr wisst mal verlässlich, worum soll es denn in dieser Podcast-Folge gehen? Vorneweg.
Also, worum geht es heute? Wir haben ja in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass Komödien aussterben. Wir haben heute gleich zwei. Ich habe jetzt eine davon nicht gesehen, nämlich Happy Gilmore 2, weil ich nach der einen Komödie direkt gedacht habe, nee, habe ich keinen Bock drauf.
Hast du die bessere verpasst?
Ja?
Ja.
Echt? Aber ja. Hast du nicht nur 2,5 gegeben?
Ja, aber das ist mehr, als ich der nackten Kanone geben werde.
Weil ich dachte direkt so, ja gut, wenn das das Angebot ist, dann wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass Komödien im Kino halt nicht mehr laufen.
Ich habe den ersten Happy Gilmore, glaube ich, nie gesehen. Also jetzt habe ich ihn gesehen. Ich habe ihn jetzt gesehen. Im Vorfeld hatte ich einen Tag vorher, dachte ich, gucke ich mir den ersten Teil an.
Und wie ist der?
Er fand es eigentlich ganz süß, weil Adam Sandler, ich glaube, du magst ihn sogar. Nein, das glaube ich auch nicht.
Doch,
ich mag
in der Adams, Zeit.
Ich mag ihn gerne.
Ja.
Auch generell, ich finde, das ist ein cooler, entspannter Dude, der immer nahbar ist zu, egal wo der mal in New York oder so angesprochen wird, ein entspannter Charakter einfach ist. Und der supportet ja, unterstützt ja schon immer auch seine Kollegen. Und man sieht ja in dieser Comedy-Bubble ganz oft ähnliche Gesichter aufploppen. Und das finde ich erstmal rein menschlich.
Hat der nicht allen ein Haus gekauft, mit denen er in Grown-Ups zusammengespielt hat? Oh. Ich glaube, das war so. Das
also ich würde immer erzählen. Es gibt so ein paar so Moves. George Clooney hat die Häuser nebenan gekauft. Und hat da Leute, die kein Geld haben, drinnen wohnen lassen, kostenlos, um Ruhe zu haben?
Du hast doch jetzt ein Haus, warum kaufst du mir keins?
Weil du, wenn du besser mit Geld umgehen würdest, bessere Mittel hättest als ich und du selber schuld bist.
Ja, ich würde das Haus, glaube ich, auch verrotten.
Außerdem bist du doch glücklich, du hast doch gar keine Geldnöte.
Nee.
Und falls doch, bin ich immer helfend da gewesen.
Ja.
Kann man mal so sagen. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Ja, der erste Teil ist eigentlich ganz süß. Weißt du, worum es in Happy Gilmore geht?
Lass mich kurz zusammenbringen. Ich erinnere mich das nur von den Trailern, weil ich habe den ersten auch nie gesehen. Er spielt gern Golf, ist aber eigentlich so ein junger Slacker. Und weil er merkt, dass er hat einen übelsten Abschlag. Ich glaube, das ist das Einzige, was er kann. Er kann krass abschlagen. Landet er, glaube ich, auf einem Golfturnier. Warum, weiß ich nicht. Und da legt er sich dann so mit unterschiedlichen Leuten an, hat er so Fäden. Und es gibt so berühmte Bilder, wie er schlägt den Ball so weit, dass irgendwo anders jemand aus dem Haus rausfällt. Mehr weiß ich über den Film
Also
nicht.
Er ist kein, er findet Golf gar nicht cool und auch langweilig. Er liebt aber Eishockey über alles.
Stimmt, er ist Eishockey-Spieler.
Und er will unbedingt zu seinem Lieblings-Eishockey-Team, was er aber nie schafft, bei irgendeiner Auswahl da aufgenommen zu werden. Und durch Zufall zeigt sich dann, weil er auch extrem aggressiv ist. Immer wenn dem jemand ins Wort fällt oder ihm blöd kommt, will er dem sofort aufs Maul hauen. Mhm. Und mit dieser Aggression stellt sich auf den Golfplatz aber raus. Bam! Er haut da drauf und das Ding fliegt 400 Yards. Und das ist ja einzigartig. Während seine Oma, und da kommt so das Herzliche, was ich süß finde, das Haus gefändet wird, weil die Steuerschulden hat. Und deswegen muss er irgendwie gut $270.000 besorgen, damit seine Oma ihr Haus behalten kann. Oh. Und deswegen spielt er Golf, obwohl er keinen Bock hat und wird zu einem Golfstar. Das ist die Geschichte in Happy Gilmore 1. In 90 Minuten verpackt, mit super vielen Adam Sandler-typischen weirden Humor, aber dann auch wieder so ganz herzliche, nette Dinge, die einfach in so eine 90er-Jahre-Comedy-Vibe total reinpassen. Und da dachte ich, verstehe ich, dass Leute den immer mal wieder gerne rauskramen und sagen, ach, das fühlt sich doch an nach so einer netten, zeitlosen Geschichte. Auch damals schon mit einer Menge Gaststars. Jetzt im zweiten Teil sind richtig auch Eminem, ne?
Ja.
In Happy Gilmore 2, Eminem mit drin in der Szene mit Prügeln und Alligatoren, sage ich mal.
Der kennt aber auch Gott und die Welt.
Der kennt alle.
Ja.
Der kennt alle. Aber gut, komm
mal.
Was
passiert, wenn man anderen Leuten ein Haus kauft? Dann wollen alle in deinen Filmen mitspielen.
Auch Eminem?
Das wirst du erst sehen, wenn du mir ein Haus kaufst.
Na gut, okay, schauen wir mal. Vielleicht können wir alle zusammenlegen.
Und dann sagt Eminem in einem deiner Videos so, und morgen um 3 seid wieder dabei. Ich bin
morgen mit dabei, natürlich, um 3.
Also Eminem spricht Deutsch? Krass.
Ja. Wollen wir mal anfangen, bevor wir jetzt wirklich zu den Filmen kommen, mit Hulk Hogan?
Willst du mit Hulk Hogan anfangen?
Warum? Willst du hinten raus Hulk Hogan machen?
Hab ich gedacht, ja. Können aber jetzt auch, ey, du.
Ja,
ich bin spontan. Die ZuhörerInnen sind spontan.
Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, beide nicht mehr da seit, glaube letzte Woche. War das letzte Woche?
Eine ganze Menge Leute sind jetzt gestorben. Der Darsteller von Dr. Doom, wie hieß denn der nochmal? Julian
Hab ich
irgendwas?
Jetzt auch nicht mehr im Kopf. In den Film mit Jessica Alba bei Fantastic
genau.
Four. Viele auch bei Charmed immer.
Ja, oder dieser Nip-Tuck.
Oder Chuck. Chuck, die Serie?
Es gab eine Serie namens Chuck.
Das auch, glaube ich, drin gewesen, ja.
Doof, dass wir den Namen nicht kennen. Auf jeden Fall sind gerade so ein paar Leute gestorben. Hulk Hogan ist einer davon. Und vielleicht kann man mal sagen, wir haben gestern WhatsApp-Kontakt dazu haben müssen, weil tatsächlich in den letzten Tagen unser Social-Media-Team, also Gina, hat gepostet, dass wir ein...
Das muss großer klingen, so Gina H. Corp. Die Gina H. Corporation hat gesagt.
Die hat uns Nachrichten weitergeleitet von tatsächlich ein paar Leuten, die gesagt haben, ey, warum macht ihr das? Hulk Hogan ist eine sehr kontroverse Figur, eher sogar ein krasser Rassist, muss man eben einfach mal so dazu sagen. Das wäre nicht cool, wenn wir darüber sprechen. Dann haben wir tatsächlich kurz überlegt, ob wir uns darauf einlassen wollen. Und wir haben, glaube ich, beide gesagt, oder mein Punkt war auf jeden Fall, dass ich das so nicht sehe. Ich bin auf jeden Fall bei den Leuten dabei, die das sehr kritisch sehen. Ich bin auch schon zu einer Zeit ausgestiegen bei Hulk Hogan, wo er noch nur durch Wrestling aufgefallen ist, weil man ganz viel gehört hat über ihn. Sehr viel Negatives. Und ich finde, du musst dir heute nur irgendeine Wrestling-Doku angucken. Mr. McMahon zum Beispiel letztes Jahr, diese Netflix-Doku, die war da sehr klar auch wieder. Oder du hörst dir so Leute wie Bret the Hitman Hart an. Wann immer über Hulk Hogan gesprochen wird, dann wird klar, der war auch als Wrestler schon eine ganz, ganz krasse Kollegensau. Kann man nicht anders sagen. Aber dann sind später noch andere Sachen dazugekommen. Aber ich finde auch, dass man trotzdem deswegen nicht Teile seiner Karriere einfach unterschlagen sollte. Da ist jetzt jemand gestorben. Ich finde auch so, da kann man trotzdem am Ende noch einen Nachruf bringen. Deswegen seht uns das nach so. Wir versuchen das hier gar nicht mit Samthandschuhen anzufassen, sondern wir machen das eigentlich so differenziert, wie wir es immer machen.
Wir sind ja hier kein Wrestling-Podcast, aber Hulk Hogan hat eben auch in Filmen stattgefunden, hat eben auch in Serien stattgefunden und auch in einer bestimmten Zeit Leute mitgeprägt. Bei mir zum Beispiel ist das so, ich bin 87 geboren. Meine Brüder waren ja ein bisschen älter und deswegen war Wrestling, vor allem als die WWF so ein großes Thema war, hatte ich mein erstes und glaube ich einziges richtiges Panini-Album von der WWF. Und genau zu dieser Zeit, als man so Yokozuna...
Da war es noch die WWF, ne?
Ja, genau, das, was heute WWE ist. Yokozuna. Und dann hatte man hier Bret Hitman Hart, man hatte Macho Man, man hatte den Undertaker, man hatte aber auch dann...
Habe ich schon mal gefragt, was dein Lieblingswrestler war?
Ich fand immer Macho Man richtig cool.
Ja.
Aber, und das ist jetzt so ein Punkt bei Hulk Hogan, was ich auf keinen Fall so tun würde, als wäre es nicht so. Als ich Kind war und Jugendlicher war und ich war nie in dieser Wrestling-Welt so drin wie David, ich war eher auf dem Level... Ist das vielleicht wirklich echt?
Mhm. Ja, war ich auch als Kind.
Ja, aber heute weiß ja nun jeder so, das ist nicht echt. Aber es gab ja wirklich so ähnlich wie bei Blair Witch beim ersten Film so eine Phase, eine Zeit, in der es hieß, oh, ist das echt? Ist das nicht echt? Kann man das überstehen? Oh, er hat Yokozuna gestemmt, ist ja übermenschlich kräftig und solche Dinge. Und für mich war Hulk Hogan, und so habe ich den als Kind in Erinnerung mit diesem blonden Schlossbart, wie er sein Shirt zerreißt und rumschreit. Das war für mich so, Ikone ist ein großes Wort, aber über den war für mich so klar, Wrestling ist irgendwie eine fette Show und ist cool und der war übermenschlich groß. Also das war so der erste, von dem ich gemerkt habe, der existiert da auf so einer Wrestling-Bühne, der existiert in Filmen und Serien, der existiert als Actionfigur. So Hulk Hogan kennt jeder.
Ja, ich muss auch gestehen, ich war da als Kind auch voll dabei. Ich bin ja in dieser Zeit groß geworden. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Da war, glaube ich, diese große eine Veranstaltung, WrestleMania 3 war das, glaube ich. Und ich weiß noch, dass damals der große Hype gewesen ist, der Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan. Und das war groß. Und dann ist Hulk Hogan auch ständig irgendwo aufgeploppt. Ich habe jetzt bei der Recherche, was der so in Serien oder in Filmform gemacht hat, schon gemerkt auch, der war sehr, sehr prominent eine Zeit lang. Der war ja das Gesicht für Wrestling. Und ich glaube, das erste Mal aufgefallen ist der mir gar nicht in so Sachen wie Rocky 3, was ja so sein erster Auftritt gewesen ist, sondern ich erinnere mich an Gremlins 2, weil den habe ich damals im Kino gesehen. Und da gibt es eine Szene, mittendrin im Film reißt offenbar die Kinorolle. Und dann wird in den Kinosaal geschnitten. Der zweite Teil von Gremlins war ja ein großer Meta-Gag. Da haben sie ja gar nichts mehr ernst genommen. Es schneidet in den Kinosaal und dann kommt der Filmvorführer und geht zu Hulk Hogan hin und sagt so, Entschuldigung, wir haben Gremlins im Vorführraum. Und dann dreht sich Hulk Hogan um, steht auf, reißt sich das T-Shirt vom Leib und sagt dann, ey, ihr Gremlins, Ihr könnt euch gleich mal mit dem Hulkstar anlegen, dann werdet ihr sehen, wer hier gewinnt. Wir können ja mal, ich habe da ein paar Clips rausgesucht, das kann ja Martin gerne mal hier reinschneiden.
We have Gremlins in the projection. Could you help us? Gremlins? In this theater? Now? Okay, you guys, listen up. People pay good money to see this movie. When they go out to a theater, they want cold sodas, hot popcorn, and no monsters in the projection booth. Do I have to come up there myself? Do you think the Grimsters can stand up to the Hulkster? Well, if I were you, I'd run the rest of Gremlins 2 right now. Sorry, folks. It won't happen again.
Was ich interessant finde daran, wenn ihr diesen Film im Heimkino gesehen habt, kann es sein, dass ihr das gar nicht gesehen habt, denn es gab zwei Varianten. Einmal fürs Kino, wo dann die Kinorolle reißt. In der Heimkino-Variante kam das nicht drin vor. Da sieht man dann eine Szene mit John Wayne. Da wird in so einen Western hineingeschnitten, wo dann die Gremlins in einem Western sind. Je nachdem, welche Version vom TV-Sender ausgestrahlt wurde, ist manchmal nicht ganz klar, welche man da bekommt. Also es gibt manchmal die mit Hulk Hogan und manchmal die mit John Wayne.
Politisch aber auf einer Ebene beide.
Ja, politisch auf einer Ebene, das kommen wir wahrscheinlich später dazu. Aber so war das eine Zeit lang. Ich habe mal geguckt, es gab so ganz viele Auftritte. Der war in Agent 00 hieß der, glaube ich, mit Leslie Nielsen. Das war so auch eine Parodie, die kam dann so in den 90ern. Da gibt es so eine Szene, da ist dann auf einmal Hulk Hogan da und wrestelt jemanden nieder. Vorher reißt er sich natürlich mal wieder das T-Shirt runter. Und dann gibt es in Three Ninjas High Noon at Mega Mountain eine Szene, wo er auch einfach so reinkommt. Das ist ständig passiert in einigen Filmen oder TV-Serien, dass Hulk Hogan plötzlich anwesend
war. Ja, aber damals gutes Marketing. Der setzt dich auf große Brands, kommt rein, nennt seinen Namen, wie du sagst, Hulkstar in dem
Hulkamania.
Fall. Dann doch der Signature-Move, einmal Shirt runterreißen und damit ist dann auch klar, jeder hat dich jetzt wahrgenommen.
Ja, und mit ihm fing das auch an, das müsste ich mir vielleicht nochmal machen, ich wollte nämlich eigentlich gucken, ob er da einer der Ersten war, aber mit ihm fing dann auch diese Professionalisierung der WWF an, wo Vince McMahon gesagt hat, okay, wir machen jetzt mit dir ganz viel, denn er hatte seinen ersten Auftritt 1982 in Rocky 3, da spielt da so ein Typen namens Thunderlips, der in der Geschichte ist er da der amtierende Champion und in so einem, wie nennt man das, Exhibition Match im Englischen? Wie heißen die auf Deutsch?
Ist so eine Showkampf?
Showkampf, eine Charity-Veranstaltung, soll er dann gegen Rocky antreten. Und das ist total, ich habe mir die Szene gestern nochmal angeguckt, das ist hilariously scheiße. Aber funktionierte damals, es war so sein erstes Aufeinandertreffen mit Film. Und danach hat dann Vince McMahon ihm so eine seltsame Zeichentrickserie gegeben.
Man muss kurz sagen, er ist wegen diesem Film bei der WWF rausgeflogen und dann, glaube ich, von Vince McMahon, als der die WWF geleitet hat, zurückgeholt worden nach dem Rocky-Film.
Ist der rausgeflogen?
Ja, ja, weil das damals nicht abgemacht war, dass er in einem Rocky-Film mitspielt. Aber man muss auch bei Hulk Hogan sagen, der ist sehr oft wo rausgeflogen oder gegangen und dann wiedergekommen.
Ja, ja, ja.
Aber das war das erste Mal, dass er gegangen ist und dann wiederkam als großes Gesicht.
Ja, aber dann hat Vince McMahon offenbar Blut gerochen, weil sie haben ihm dann zwei Dinge gegeben. Einmal so eine Zeichentrickserie. Es war so eine typische Vormittagsserie, die hieß Hulk Hogan Rockin' Wrestling. Und auch da habe ich einen kurzen Clip für euch. Da sieht man sehr deutlich, es ist sehr lustig. Sorry übrigens für die, die jetzt nicht auf Social Media das mitbekommen, aber abonniert unseren Kanal auf Instagram. Zwei wie Pech und Schwafel, da seht ihr das nochmal als Clips. Ansonsten hört ihr es jetzt hier nur. Das ist nämlich das Intro von Hulk Hogan Rockin' Wrestling.
You know, being the champ means you've had to earn it. But being the all-time champ is something else, dude. It means you gotta keep earning it. And not just inside the ring. And take it from the Hulkster, it doesn't hurt to have a little help from your friends. Cause, dude, you never know where the next challenge is gonna come from or where the action is gonna take you.
Und da wrestelt der dann die ganze Zeit, oder das sind eigentlich so Episoden, wo er auch mal in einem Jeep durch die Gegend fährt und dann ist aber da der Iron Sheik oder also so seine echten Gegner, die er auch im Ring damals hatte. Und dann kam der Film No Holds Barred, kam dann, ich glaube, 5 oder 6 Jahre später. Der war produziert von Vince McMahon, der heißt bei uns Der Hammer. Und auch da möchte ich unbedingt, dass Martin den deutschen Trailer reinschneidet, weil der beginnt schon geil mit so einer Sprecherstimme. Er ist der Hammer.
Der Hammer. Ein unvergessliches Spektakel mit Wrestling-Legende Hulk Hogan in seiner ersten Hauptrolle.
Ich will diese Schießbudenfigur in meinem Sender haben.
Er räumt sie alle ab. Und klopft selbst bei der Frauenwelt gehörig aufs Holz.
Ich werde nicht dabei sein, wenn dieser Scheck eingelöst wird.
Doch die Konkurrenz schläft nie. Jetzt steht er seiner größten Herausforderung entgegen im Duell des Jahrhunderts. Hier explodiert die Leinwand bei jedem einzelnen Faustschlag. Nein! Hulk Hogan ist der Hammer, demnächst hier.
Und das ist auch so ein Film, der war ein riesen Misserfolg und er wurde von der Kritik gehasst, aber die Fans haben es geliebt. Es geht da um einen Wrestler, der erfolgreich ist, ich glaube sogar von der WWF. Das ist also wirklich ganz krasse Werbung für die WWF. Und dann gibt es einen Typen, so einen bösen Medienmogul, der ist von einer anderen Wrestling-Promotion, der will unbedingt den großen Star, weil er merkt halt, dass Hulk Hogan, der verkauft die, oder er heißt im Film anders, er verkauft die Tickets. Und das ist dann die Handlung dann davon. Es ist ein ganz, ganz mieser Film. Ich habe den damals gesehen und vieles davon vergessen. Und dann ging so diese Phase los. Dann hat er nämlich gemerkt, okay, hier geht was. Und dann hat er sich den einen Star ausgesucht, der schon erfolgreich war und auch aus so einer Ecke kam, nämlich mit Muckis, und hat geschaut, was macht denn gerade Arnold Schwarzenegger? Und Arnold Schwarzenegger hat Ende der 80er begonnen mit Kinderfilmen, also mit Family Entertainment. Namentlich vor allen Dingen 1988 hat er mit Twins ja losgelegt. Kindergarten Cop, war der früher oder später? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber das war so diese Phase, wo Arnold sehr viele solcher Filme gemacht hat. Und dann hat sich Hulk Hogan gedacht, das mache ich auch. Ich kann das auch. Und hat in einem Film mitgespielt, der war eigentlich ursprünglich geschrieben für Danny DeVito und für Arnold Schwarzenegger, nämlich Der Ritter aus dem All. Kennst du den?
Ja, ich glaube, den habe ich als Kind
gesehen. Oh, den liebe ich. Den habe ich geliebt. Und auch selbst wenn ich heute den noch gucke.
Ist er da mit dem Schwert unterwegs auch?
Nee. Da ist er so ein außerirdischer Krieger und hat so eine ganz miese Rüstung.
Ja, irgendwas.
Und landet bei Christopher Lloyd aus, der den Doc McBrown aus Emmett Brown spielt, Zurück in die Zukunft. Und sucht da quasi Unterschlupf, weil er auf der Erde notlandet mit seinem Raumschiff. Und dann wird er zum Helden in der Nachbarschaft. Im Original heißt der Film auch Suburban Commando. Und hilft unter anderem dem kleinen Mädchen, deren Katze ist nämlich in den Baum gekrabbelt. Und dann zieht er die runter und dann sagt das Mädchen, das ist aber gar nicht meine Katze. Und dann lässt er den Baum los und die Katze fliegt kilometerweit durch die Luft. Und als Kind habe ich bepullert vor Lachen. Ich habe den so gerne geschaut. Und das waren so die ersten Erfahrungen mit Hulk Hogan. Ich habe dann später so Sachen wie Mr. Babysitter oder Mr. Nanny, wie er im Original heißt, oder Santa Claus mit Muckis nicht mehr geguckt. Erst dann, als Thunder in Paradise kam.
Haben wir letztens drüber geredet, als ich meinte mit dem Dings und meinst, ah nee, war ein Speedboat.
Mit dem Speedboat, ja. Genau. Er spielt da nämlich mit irgendeinem Typen, den ich noch nie gesehen hatte, spielt er da so einen, ich glaube, einen Navy Seal Typen, der so Geheimaufträge aufnimmt. Und ich dachte immer, weil bei RTL 2 lief das und ich hatte immer das Gefühl, das muss 49 Staffeln gehabt haben, weil ich habe das Gefühl gehabt, sobald ich RTL 2 ab einem bestimmten Zeitpunkt eingeschaltet habe, so nachmittags um 3, lief immer Thunder in Paradise. Und ich dachte immer, boah, wie viele Staffeln gibt's denn davon? Jetzt hatte ich geguckt und war total überrascht, war ein mega Misserfolg. Es gab nur 22 Folgen, eine Staffel und danach wurde das Ding sang- und klanglos eingestellt. Dann müssen die das einfach immer wieder gererunnt haben auf RTL 2. Du merkst es dann schon, läuft nicht so. Weder in Serienform noch in Filmform, weil alle seine Filme waren auch finanzielle Misserfolge. Die sind halt nur Kulterfolge bei den Fans gewesen. Und ab da ging es dann auch bergab. Also ab 1994 sieht man dann nur noch Cameo-Auftritte. Thunder in Paradise war übrigens von den Baywatch-Machern gemacht, die ja schon dieses Baywatch Nights auch rausgebracht hatten, was dann auch so eine erwachsene Variante sein sollte, aber nie funktioniert hat. Und dann ging es eigentlich über in entweder miese Filme wie Shadow Warriors mit Carl Weathers, wo er so eine furchtbare Perücke hat, und eigentlich danach nur noch Skandale. Und da, glaube ich, sollten wir jetzt auch noch mal zukommen, um das Bild jetzt nicht zu sehr zu verrücken.
Gab's da was?
Wir haben mir sagen lassen, dass es da durchaus Sachen gab, ja.
Ich muss aber auch gerade sagen, jetzt, ich hatte so ein Interview bei TMZ gesehen. Sylvester Stallone hält größte Stücke auf Hulk Hogan, hat er gerade noch mal so im Nachklang gesagt, wie professionell der immer war, auch bei Rocky 3. Was für ein toller Typ. Und dann dachte ich mir, wenn Sylvester Stallone mit seinem Weltbild quasi so dahinter steht.
Ich bin immer hin und her gerissen bei sowas, weil ich, in meiner Familie wurde das immer so gesagt, wenn jemand gestorben ist, dann sagt man nichts Schlechtes.
Hab das nie verstanden.
Hast du nie?
Nie verstanden. Ich habe das auch immer gehört, aber ich habe explizit in meiner Familie richtige Unmenschen, also Menschen, die ich sag mal, ich behalte es so weit bei mir, dass ich nicht sage, was es ist, aber sobald ich sagen würde, wäre ich mir ganz sicher, dass pure Verachtung in jeder Form es hageln würde.
Ja.
Und es gibt keinen Grund, Untaten von Menschen, Fehlverhalten, nur durch die Tatsache, durch etwas, was uns allen passiert, nämlich Sterben, irgendwie zu adeln, klar, zu tilgen oder auszugleichen. Und ich finde auch, das gehört zu einem Leben dazu, weil ich finde bei so, wenn dann jetzt Nachrufe passieren und man besondere Eigenschaften, die positiv hervorhebt, dann ist das ja auch ein ganz schönes, ja, man würde wie bei Konzern Greenwashing sagen. Also ich kann damit nicht so viel anfangen. Ja, die Person ist jetzt tot und kann sich nicht mehr wehren. Wäre aber nicht so, dass Hulk Hogan, wenn ich mich sonst öffentlich beschwert hätte gegen ihn, sich gewehrt hätte, weil es ihn auch nicht erreicht hätte.
Ich meine, manchmal kann es geschmacklos werden. Ich finde manchmal,
das ist ja was anderes.
Wenn es nur das ist, ne? Also aber wenn man sagt, man versucht differenziert positiv und negativ abzuwägen. Und wir haben ja einen Punkt schon genannt, und zwar, als Wrestler scheint er nicht der netteste Mann, zumindest in der Kabine gewesen zu sein. Ich glaube, man muss sich nicht streiten über seinen Wert für den Sport an sich, wenn man das denn als Sport ansehen möchte. Ich würde da schon mitgehen. Aber
wenn man die trainieren sieht, wenn man die im Ring sieht, also ja.
Es gab dann ja einige Skandale. Vielleicht kann man vorher noch sagen, er hatte ja diese Hogan Knows Best Reality-Serie.
Habe ich auch noch geguckt.
Habe ich auch fleißig. Total gerne geguckt.
Und dann gab es ja noch Brooke Knows Best als Ableger von seine Tochter.
Ich glaube, das fand ich nicht. Also ich bin eher so der Typ gewesen, ich habe die Ozzy Osbourne-Serie damals geschaut, weil das war so, ich dachte so, so leben Menschen.
Das war auch so das Urgestein dieser Promi-Soaps, habe ich das Gefühl.
Ja, ich habe auch total gern, es gab noch Jessica Simpson und Nick Lachey hatten geheiratet. Das war so eine Sache, die lief auch bei MTV.
Du das sagst. Ich meine, in Deutschland gab es dann so wieder deutsche Bonbons, so wie Sarah in Love.
Ja, das war schrecklich. Das war alles schrecklich. Die amerikanischen Originale kam keiner ran. Und ich habe total gerne Bam Margera geschaut, der die ganze Zeit nichts anderes zu tun hatte, als Skateboardbahnen in seinem Haus zu bauen und dafür alles abzureißen oder sich mit seinem Vater vor laufender Kamera anzulegen. Auch da muss man sagen, wenn man Bam Margeras Karriere bis heute oder Karriere in Anführungszeichen verfolgt, dann sieht man, was aus ihm geworden ist und das ist schon ganz schön traurig. Aber damals als Jugendlicher war das halt Anarchie. Das fand ich cool. Hogan Knows Best war da noch eher, da war gar nicht so viel los, muss man sagen, dafür, dass der so eine schillernde Persönlichkeit gewesen ist. Und dann hat man aber irgendwann immer mehr Sachen gehört, die weird waren. Er soll seine Frau betrogen haben. Dann gab es diese Sextape-Geschichte, die dazu führte, dass ein ganzes Medienunternehmen verklagt wurde, wo sich dann noch Peter Thiel mit eingemischt hat. Der
also Peter Thiel musst du erstmal, es geht um Gorka.
Gorka.
Gorka ist, glaube ich, 2012, 2013, hat ein Sexvideo von Hulk Hogan veröffentlicht, in dem er die Frau eines Freundes bumst. So, sagen wir mal, wie es ist. Ja. Allein das schon. Dagegen hat er dann geklagt und Peter Thiel hat die Gerichtskosten übernommen von $10 Millionen, glaube ich. Peter Thiel, muss man sagen, ein sehr, sehr weiter rechts zu findender Milliardär aus Deutschland.
Der das auch aus Rache gemacht hat, weil Gorka ihn geoutet hatte.
Genau.
Peter Thiel ist homosexuell und das ist erst durch Gorka öffentlich gemacht worden. Und das ist seine späte Rache gewesen.
115 Millionen oder 113 Millionen?
150, glaube ich.
Ich glaube 113. Ist ja auch egal. Über $100 Millionen hat Hulk Hogan tatsächlich Schadensersatz bekommen, was Gorka in die Insolvenz getrieben hat, beziehungsweise der Konzern pleite war nach 14 Jahren, glaube ich, Existenz.
Und ich glaube, bei diesen Aufnahmen, diese heimlichen Aufnahmen, die ihm beim Sex gezeigt haben, da sind, glaube ich, auch die Audiotapes aufgenommen worden, die dann richtig zu seinem Downfall gesorgt haben. 2015 sind nämlich Audioaufnahmen released worden. Da redet er quasi über seine Tochter. Und seine Tochter hat zu dieser Zeit, glaube ich, jemanden gedatet, der schwarz war. Und er...
Ja, anders wären diese Audiofiles nicht zu erklären, glaube ich.
Ja, und er sagt da Sachen, die wir jetzt nicht wiederholen, die extrem rassistisch sind. Extrem, also widerwärtig. Und er selber bezeichnet sich als Rassist in diesen Aufnahmen und daraufhin brennt die Hütte. Die WWE, WWE war das damals schon, die löst den Vertrag mit ihm. Was ich ein bisschen schäbig finde, ist, dass sie ihn dann später wieder aufgenommen haben.
Naja, er wird aus der Hall of Fame bei der WWE rausgenommen. Er hat dann sich extrem oft öffentlich entschuldigt, hat wohl sehr viel in sozialen Projekten sich engagiert, mit jungen Menschen zusammengearbeitet.
Wobei,
sagt zumindest immer, wo die WWE sagt, das wäre der Grund, warum sie 3 Jahre später ihn probeweise wieder genommen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die nie gehört. Hast du das im Kopf? Ich habe diese Audio-Files nie gehört.
Ich kenne nur das Transkript. Also auch jetzt beim Recherchieren habe ich es nochmal mitbekommen. Ich hatte die Tage mit Yves darüber gesprochen. Der hatte mir erst von der Schwere erzählt, weil ich habe immer mitbekommen, dass er als Rassist gilt und einige Äußerungen getätigt hat und jetzt halt gerade durch auch seine Verbindung zu Donald Trump, er stand ja in, wo war das, ob bei dieser Rallye in Michigan, glaube ich, oder Washington?
2024, ja.
2024 stand da für Donald Trump auf der Bühne, wo man dann halt eben auch nochmal seine Werte sehr konkret ablesen konnte. Das geht aber schon seit Jahren so, dass er in diesem Lager nicht nur fischt, sondern immer wieder auch Kommentare dazu belässt. Deswegen, ich kannte das auch nicht und ich kenne die Originalaufnahme auch nicht, will ich aber auch nicht hören, ehrlich gesagt. Finde ich nicht, dass es was ist, was ich brauche.
Weil
aber
du gesagt hast, man kann sich dafür nicht entschuldigen, deswegen, man sich für Dinge entschuldigen, aber irgendwann sagt man sich, da bist du jetzt nicht ausgerutscht.
Ja, ich kenne das Transkript, aber ich finde halt, wenn du klar sagst, ich bin ein Rassist und du sagst solche Sachen das ist nicht mit, also du bist nicht drei Jahre später plötzlich kein Rassist mehr, sondern das ist ja, muss ja so tief verankert sein. Wie willst du denn das, wenn du nicht gerade dein Umfeld wechselst oder dein Weltbild oder in eine Therapie gehst? Und das wird der alles nicht gemacht haben, sondern der wird sich gedacht haben, scheiße, mein öffentliches Ansehen, was kann ich tun? Ja, ich werde jetzt einfach auf eine Entschuldigungstour gehen.
Das finde ich immer so ein bisschen desillusionierend. Ne? Ich versuche immer so an das Gute an Menschen zu glauben. Und wenn sich jemand halt entschuldigt und Dinge tut und irgendwie sich engagiert in Organisationen, denke ich, vielleicht gibt es ja wirklich einen Change of Heart, aber oftmals ist das wahrscheinlich tatsächlich.
Das haben ja auch dann später Wrestler, wie ich glaube Booker T zum Beispiel und andere, die gesagt haben, ey, wir wollen mit ihm nicht mehr arbeiten, weil sowas sagt man einmal und das ist so tief verankert und dass auch wir das da sagt, das lässt nicht darauf schließen, dass da irgendwie was möglich ist, wo man mit ihm arbeiten kann. Tatsächlich haben dann ja auch so richtig, Mattel hat die Actionfiguren aus dem Sortiment genommen, Toys R Us, Walmart haben auch keine Sachen mehr verkauft, kein Merchandise mehr von Hulk Hogan. Und dann hat er eine Scheidung gehabt. Und wie er selber sagt, hat ihn das alles, diese Skandale und die Scheidung, fast in den Bankrott getrieben. Am Ende hat dieser Mann, der mal so ein schillerndes Leben hatte, echt kein schönes Leben mehr haben können. Also das ist nur das, was ich vermute. Aber das ist das Bild, was man immer von ihm hatte. Es war ein ziemlich, ziemlich traurige Type, ehrlich gesagt, wenn man sich den angeguckt hat. Auch schon in diesem Gorka-Fall, was da ans Licht gekommen ist, dachte ich so, Mann, wie kann man so tief fallen. Vielleicht war man aber auch immer schon so ein, ne, vielleicht ist man gar nicht tief gefallen.
Wenn du das
gefallen.
Auch mit den Kollegen im Wrestling beschreibst, wenn da jemand vielleicht ganz klar sagt, mein Weg ist der nach oben und das auch auf dem Rücken anderer, das zeigt ja dann schon im Kleinen. Also ich sag für mich immer, dass Geld und Erfolg ja im Grunde nur ein Katalysator für deine Eigenschaften ist. Mhm. Wenn du vorher ein guter Mensch warst, dann bist du das meist eigentlich danach auch noch, hast aber andere Möglichkeiten. Und wenn du vorher aber schon Charaktereigenschaften hattest, die dich ein Stück weit zum Arschloch gemacht haben, dann geben dir Geld und Macht auch dort mehr Möglichkeiten, das weiter auszuspielen. Ja.
Ich finde trotzdem, wenn ich zurückblicke, weil das habe ich gestern, als ich die Clips hier rausgesucht habe, habe ich sofort wieder gemerkt, der Mann hatte Charisma. Und so scheiße ich einige seiner Filme fand, ich gucke dem gerne zu in diesen Sachen und ich habe seinen Stick, dieses Hulkamania, irgendwie finde ich das.
What you gonna do?
Das ist halt Kindheit.
Das ist Kindheit und Jugend und ich finde, man muss das auch nicht ablegen. Man ist nicht gezwungen, alles zu revidieren. Das sind eigene Kindheitserinnerungen und da kann man sich auch zurückerinnern, weil ich glaube, wenn man sich an Kindheitserinnerungen, Momente erinnert von jemandem, den man mag, erinnert man sich auch an das gesamte Umfeld und wie sich das Leben damals angefühlt hat. Und das alles ringsherum wird nicht automatisch schlecht, nur weil, so, und ich denke, das ist das, so der differenzierteste Blick, den wir darauf liefern können oder wollen, dass wir nicht ignorieren wollen, dass jemand gestorben ist, aber jemand, den man durchaus durch zwei verschiedene Gläser der Brille schauen oder betrachten muss.
Genau.
Ja?
Alles klar.
Das geht auch an der Stelle. Okay, wollen wir mal hier über Filme reden?
Lass doch mal über Filme reden. Das ist doch unser Podcast, zwei wie Pech und Schwafel mit Robert Hofmann und David Hein. Ich wollte gerade Robert Hein sagen.
Wir reden jetzt über einen Film, bei dem hat David, ähnlich wie damals, ganz am Anfang unseres Podcasts, meinte ich, da soll ein Barbie-Film kommen mit Margot Robbie. Also was? Glaube ich nicht.
Ja.
Kam dann. Riesenerfolg. Und ungefähr zwei Jahre unserem Podcast, da haben wir dann gemacht, also vor zweieinhalb Jahren meinte ich, Liam Neeson soll doch Nackte Kanone machen. Was? Irgendwo gibt's eine Folge, wo David auch genauso reagiert. Und jetzt ist es tatsächlich so weit gekommen. Diese Woche startet die Nackte Kanone. Liam Neeson beerbt Leslie Nielsen als Frank Graben Jr. als Teil der Spezialeinheit der Spezialpolizei in Los Angeles. Und jetzt überlege ich gerade, was ist eigentlich passiert in dem Film. Achso, jemand stirbt?
Ja.
Warte mal, ich muss überlegen. Ich war vor einer Woche bei der Premiere und jetzt versuche ich gerade zu überlegen. Jemand stirbt und die Frage steht im Raum, ob das ein Unfall war oder da mehr hintersteckt. Und eine Frau sagt ganz klar, weil ihr Bruder ist ums Leben gekommen, gespielt von Pamela Anderson, da steckt mehr dahinter und er muss herausfinden, was genau da passiert ist. Das ist die Idee.
Der Aufbau ist im Grunde wie beim ersten, also beim Original mit Leslie Nielsen. Es gibt einen Bösewicht, es gibt eine Femme Fatale. Das gibt es auch deswegen, weil der originale Nackte Kanone wie auch Police Squad war ja parodisch. Das ist ja ein Spoof-Movie gewesen. Jerry Zucker und Jim Abrams und wie der andere heißt, habe ich vergessen.
Noch ein Zucker, ne?
Dieses Jahr, ich glaube noch die Zuckerbrüder waren das. Und in diesem Konstrukt, die haben halt angefangen mit Kentucky Fried Movie, später dann diese Airplane-Sache gemacht, also die verrückte Reise in einem unglaublichen Flugzeug oder so. Dann gab es Top, wie hieß der mit Val Kilmer nochmal?
Das hatten wir, das war auf dem Teppich, haben wir letztens drüber geredet.
Ja.
Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe den nämlich nicht gesehen.
Ja.
Patrice hatte mir davon erzählt, aber den habe ich gar nicht gesehen.
Der ist auch hervorragend. Der ist auch richtig gut mit Val Kilmer. Und dann kam die Nackte Kanone beziehungsweise vorher Police Squad. Und das sind ja Spoof-Sachen, also Parodien auf Genres. Und hier in dem Fall auf die Police Procedurals. So ist der amerikanische Ausdruck im Grunde Kriminal, Polizeifilme. Du kennst auch so Filme wie Die Spur des Falken, den wir, glaube ich, nochmal gucken müssen für unsere Klassikersektion. Und dieses klassische Bild, du hast einen Privatdetektiv, der sitzt in seinem Raum, oben dreht sich gerade der Ventilator und dann geht die Tür auf und er spricht so aus dem Off. Und dann öffnete sich die Tür. Sie stand da mit ihren langen Beinen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber ich wusste, heute ist ein regnerischer Tag. Sie sah aus, als hätte sie viel durchgemacht. Das ist dieser Film Noir, dieser Kriminalthriller. Und genau darauf ist Nackte Kanone oder auch Police Squad eine Parodie gewesen. Und das macht der jetzt hier auch. Dementsprechend, ne, er baut das sehr ähnlich auf. Das will ich dem Film gar nicht vorhalten. Aber genauso wie du habe ich gestern schon, ich glaube in dem Film habe ich schon gedacht, so das ist so ein Anschlag auf die Sinne, weil hier so viel gleichzeitig passiert, so viele Versuche von Gags in so vielen verschiedenen Richtungen auch gemacht werden, dass ich mich schwer getan habe, eine klare Struktur zu erkennen und eine klare Figurenzeichnung zu erkennen. Eine Sache, die beim allerersten Die nackte Kanone noch völlig anders ist. Ich bin da rausgekommen und dachte so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil Humor ist natürlich immer eine strittige Sache. Ne? Ich habe andere lachen hören. Ich weiß, dass Sebastian von Filmstarts ihn toll fand. Bär von Film Movie Pilot fand ihn toll. Neben mir saß einer, den kannte ich nicht in der Pressevorführung, der guckte immer so rüber. Weil er, glaube ich, der hat genau wie ich nie gelacht. Und ich glaube, er hat immer geguckt und dachte, bin ich der Einzige, der hier nicht lacht?
Auf der Deutschlandpremiere wurde auch viel gelacht. Patrice zum Beispiel hat sich totgelacht. Dann war ich so, na okay, der ist ein anderes Alter. Vielleicht findet er das deswegen noch so lustig. Meine Begleitung,
der hat ja sonst auch nichts mehr meine zu machen.
Das stimmt. Meine Begleitung hat auch immer wieder so gelacht, weil ich, okay, verstehe ich, ist sein Humor. Es wirkt manchmal verzweifelt. Also ich muss sagen, die ersten 20 Minuten haben mir Hoffnung gemacht. Es gibt ein paar Sachen, die mochte ich wirklich gerne. Ich nehme jetzt mal, weil es kommen jede Minute 2 bis 3 Gags rein. Also ihr habt in einem Film, der nur 75 Minuten geht netto, der ist ultra kurz, 200 Gags drin. Wenn ich davon jetzt 4 rausnehme, wird die Welt hier nicht untergehen. Zum Beispiel gibt es einen Gag mit Kaffee und Polizisten. Der ist die ersten 1-2 Mal nett. Dann kommt er aber 15 Mal im ganzen Film. Und ich denke mir so, das kann nicht euer Ernst sein. Dann gibt es zum Beispiel, dass diese Männer versuchen, in die Fußstapfen ihrer Väter zu treten und deswegen vor den Bildern stehen ihrer Väter. Dann gibt es einen klugen Shot, finde ich, wie so ganz viele mit ihren Vätern versuchen, in so ein Gericht zu gehen. Oder es wird mit Voice-Overn, die sich gegenseitig unterbrechen und überlagern, gespielt. Das mochte ich beispielsweise auch gerne. Also gibt es ein paar Elemente oder an einem Tatort, an dem man sich einen Handschuh über die Hand streift, aber mit der anderen Hand dann rumwühlt in DNA-Material. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich dachte, okay, das ist ein Humor, den finde ich lustig, weil der spielt mit den Klischees und der erinnert auch wirklich an die nackte Kanone von vorher. Aber es geht dann zunehmend, und das fängt am Anfang schon mit diesem Banküberfall an, den wir im Trailer sehen, wird das immer plumper, was der Humor angeht. Und es wird immer wieder auf der gleichen Art und Weise auf ganz ähnlichen Gags rumgeritten und Liam Neeson ist viel schlechter als Leslie Nielsen.
Super schlecht. Ich fand ihn völlig fehlbesetzt. Der, komplett.
Ja, also Liam Neeson scheint gemacht für sehr viel düstereren Humor. Ja. Und hier siehst du jedes Mal, er versucht, einen Film zu spielen und zwischendurch Gags zu machen, die nicht lustig sind.
Ich finde aber auch, der Film ist rein konzeptionell, ist das Problem, glaube ich, dass die Macher, es gibt am Anfang einen Gag, da gehen sie selber drauf ein. Da sagen sie, ich weiß nicht mehr, worum es genau ging, aber es basically übersetzt geht es darum, dass jemand sagt, naja, man versucht einfach was komplett neu zu machen, aber man möchte eigentlich auch Altes bedienen, spricht damit also im Grunde das Konzept dieses Remakes an. Und das merkst du sehr deutlich, weil ich finde, dass der Film immer wieder irgendwo im alten Gewässer fischt, Gags macht von früher mit, wie du sagst zum Beispiel, mit den Voice-Overs.
Auch die Verhandlungsszene wird so ein bisschen kopiert.
Genau, was du zum Beispiel sehr doll merkst. Am Anfang dachte ich zum Beispiel, der Anfang beginnt, und das ist diese Banküberfallszene, beginnt wie, ehrlich gesagt, wie The Dark Knight. Und da dachte ich so, naja, wenn man sich die nackte Kanone im Original anguckt, dann ist das eine Parodie der Polizeifilme der 50er, 60er. Und wenn man jetzt diesen neuen Film begreift, eben auch als Parodie dieses Genres, dann nimmt man natürlich moderne Filme. Und was ist die moderne Entsprechung dessen? Wenn wir heute gucken auf solche Polizeithriller, dann haben wir sowas wie zuletzt Criminal Squad und The Dark Knight. Filme, die also, das begann mit, weil The Dark Knight hat ja eigentlich auch nur Heat versucht zu kopieren. Und ich finde, mit Heat ist dieser moderne Polizeithriller geprägt worden. Und danach richten sich heute alle. Ne, du hast einen Cash-Truck mit Jason Statham zum Beispiel.
Training Day.
Es ist ein bisschen düsterer. Es sind, ne, die Musik war dann auch total wie in The Dark Knight und wie in Heat. Und da dachte ich so, naja, dann machen sie das so. Weil da fängt der Film sehr modern an. Und plötzlich, als diese Szene vorbei ist, kommt dann alte Jazzmusik rein oder so Swing wird gespielt, wie im Originalfilm. Der Film sieht dann zum Teil aus wie der Originalfilm und ich dachte so, oh, das ist seltsam. Und das ist bei den Gags auch immer so. Du merkst, dass da einige Gags drin sind, die spielen auch so auf Memes an, auf die aktuelle politische Lage. Es gibt so einen Gag, da dachte ich so, wo er mit Danny Houston dasteht. Und die beiden reden über
Fergie und die Black Eyed Peas.
Und dann gab es aber auch noch Buffy the Vampire Slayer, wo ich dachte, was ist denn das für ein Nerd-Gag?
Damit dann irgendwann auch wieder so Fergalicious, Superstitious, Mixed Boys Go Loco. Kommt ja dann irgendwann diese Musikreferenz?
Ja, und da merkst du, okay, da ist die Lonely Island. Akiva Schäfer ist ja einer von den dreien von The Lonely Island. Und da merkst du, da ist da so ein bisschen Humor mit drin. Und dadurch wirkte das so wie Humor aus allen möglichen Ecken und allen Richtungen und wenig davon funktioniert so wirklich. Ich musste bei einigen Sachen, dachte ich so, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich habe einmal, weil ich habe irgendwann da gesessen, habe ich gedacht so, oh, die Challenge ist jetzt wirklich, werde ich einmal lachen. Und ich musste einmal lachen. Den Gag nehme ich jetzt vorweg, aber wie du sagst, bei 200 Gags, ganz am Ende die Prügelei mit Danny Houston, wo Danny Houston sagte, oh, ja, mein Bauch.
Das ist genau der gleiche Humor wie, und da musstest du auch lachen, der Minecraft-Film, wo sie am Ende mit dem Messer auf ihn losgehen.
Ja.
Lass es. Okay, aber hier, nein, lass es. Das ist genau der Humor. Wie machtest du die Autoscheibe? Wo die mit der Autoscheibe über die Straße gehen.
Das ist ein Schmunzler, oder?
Das ist ein Schmunzler. Aber weil es klassisch so ist.
Das ist ein klassischer Gag. Das ist einer von früher. Und du hast ein paar Gags von früher. Ich dachte, sind bei ein paar Gags, die haben ein altes Drehbuch gefunden, weil es gab ja, ich habe jetzt die Tage in einem Interview gelesen mit, ich glaube, Zucker, sagt er, in einem Interview. Da hat er nämlich mit so einem rechtskonservativen Spinner aus den USA, und da hält er sich in so einem Interview, weil er selber auch so einer zu sein scheint. Und da redet darüber, dass er frustriert ist, dass Seth MacFarlane jetzt dieses Nackte Kanone Remake gemacht hat, ohne sie zu fragen. Denn es gab ein Drehbuch, das aber nicht mit Leslie Nielsen sein sollte, sondern sie wollten mit einem jungen Darsteller das machen und erzählt dann da vor seiner Idee und dass es dieses Drehbuch gab. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass dieses Drehbuch gefunden wurde und so ein paar alte Gags da aufkamen. Bei der Danny Houston-Sache merkte ich aber sofort, wenn da ein Darsteller richtig gut ist, und Danny Houston ist richtig gut, vor allen Dingen als Bösewicht, er spielt die ganze Zeit so diesen klassischen Bösewicht, dessen Agenda hanebüchen ist, aber der einfach bösartig durch und durch ist. Und dann gibt es eine Szene, die bricht diese Figur auf. Und das spielt er dann auch noch richtig gut. Dann ist das lustig, weil mit den Erwartungen auch des Publikums gespielt wird. Und die werden ansonsten in diesem Film wenig gebrochen, sagen wir es mal so. Da kann Liam Neeson gar nicht mithalten. Der funktioniert gar nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich musste immer an Leslie Nielsen denken und dachte, wie viel Präsenz der im Original und in den drei Originalen hat und eigentlich allen Filmen und wie sehr Liam Neeson hier untergeht, der eher zu so einem Clown wird. Und das kam mir bei Leslie Nielsen bis auf den dritten Teil nie vor. Ich habe mehrfach mich dabei erwischt und gedacht, Paul Walter Hauser, der seinen Kollegen spielt, hätte ich viel lieber als Frank Drebin gesehen.
Da hast du einen guten Punkt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Er sieht, und auf der Premiere, man sieht es langsam.
Er ist sehr alt.
Er ist auch gebrechlich langsam.
Ja.
Er ist auch gebrechlich. Das musst du schon ganz schön kaschieren. Ist ja auch okay. Also völlig in Ordnung. Aber die Energie bringt er nicht, finde ich.
Er ist kein Komiker. Also Leslie Nielsen war ja damals ein Drama- und Charakterdarsteller. Aber der hat ein natürliches Fable für Comedy gehabt, wie ich finde. Also, oder beziehungsweise nicht nur ein Fable, sondern der hatte einfach ein gottgegebenes Talent. Und bei Paul Walter Hauser zum Beispiel merkst du das auch. In den wenigen Szenen, wo der hier drin vorkommt, es gibt so eine Szene, da spielt er so ein Bierverkäufer. Der hat so eine Art, wo ich dachte, das würde perfekt zu
Frank Drebin. Das ist genau das, was ich hier schon mal gesagt habe. Übergewichtige kriegen keine Hauptrollen.
Ja,
dabei ist er ein starker, so starker Charakterdarsteller. Ja. Du kannst dich, und vor allem, das ist so ein Typ, du weißt, in jedem Film, wo der mitspielt, der ist gut. Der hat einen wunderbaren Pick für Stoffe. Wenn Paul Walter Hauser dran ist, dann kann das immer was.
Wo waren der die Tage?
Es war nämlich noch was, ne?
Ja.
Es war noch was.
Wo haben wir den gesehen?
Ich krieg's gerade nicht
letzte
zusammen.
Letzte Woche auch nur ein ganz kurzer Cameo-Auftritt. Ach ja, hier, Mole Man in The Fantastic Four.
So.
Und das ist super, ja. Zum Beispiel aus dem Beispiel. Wir erinnern uns eine Woche später schon nicht mehr, wo der drin vorkam. Und in Fantastic Four ist er auch in den wenigen Momenten richtig gut.
Ja, und da schafft er auch nochmal eine ganz neue Welt, die eigentlich fast Spin-off interessant wäre, da eine Geschichte zu erzählen. Ja. Also ich sag sogar, meiner Review zu Fantastic Four rund um Paul Walter Hauser würde es sich lohnen, eine Serie wie The Penguin zu machen. Diese Welt da unten fängt ein bisschen überspitzt erzählt, aber das ist eine interessante Welt, die da
ich
entsteht.
Ich finde es halt total komisch, ne? Weil also klar, Chris Farley zum Beispiel, erinnerst du dich an den noch, der in Beverly Hills ein Jahr zum Beispiel damals mitgespielt hat? Der ist ein altes Saturday Night Live Gesicht gewesen.
Ich will ja sagen, aber ich würde lügen.
Ist auch in dem Adam Sandler Umfeld, weil der glaube ich mit ihm zusammen bei Saturday Night Live war. Der war ja auch ein Moppelchen. Und der wurde dann halt auch besetzt als so jemand, wo man dann viel sich darüber lustig machen konnte. Guck mal, der ist dick und stolpert jetzt über Sachen drüber. Aber der war darüber hinaus, ne, der hat eine Phase gehabt, wo die den gerne gecastet haben. Leider dann immer in so Typecastings. Aber hier wäre eine Rolle gewesen, wo man Paul Walter Hauser auch hätte reinsetzen
es
können.
Es gibt keine Hauptrollen für Übergewichtige. Es ist, entweder ist es Komödie oder es sind Bösewichte, aber es gibt keine Hauptrollen. Was ist aus der aus Precious geworden?
Ja.
Sag's mir.
Na, nicht.
Mit dem Typen aus Blindside.
Na, nicht.
So, ist krass, oder? Ist krass. Ja. Also es gibt wenige und dann muss es Komödie sein. Dann hast du Rebel Wilson, dann hast du, na, will ich sagen, Oscar nominiert für die Briefe.
Und Rebel Wilson sieht ja mittlerweile schon nicht mehr.
Ich meine, aber wen meine ich denn? Die Katie,
Siehst du,
McCarthy. Melissa McCarthy.
Melissa McCarthy.
So, ey, ja, ist krass. Ne? Und das, wenn du dir guckst, wie hoch der Anteil der übergewichtigen Menschen ist, gerade in Industrieländern. Es spiegelt überhaupt nicht die Realität wider. Überhaupt nicht.
Also sagen wir mal so, wir saßen in einem Kinosaal, wo man, ich finde bei der Pressevorführung, aber da wird jetzt wieder jemand sagen, nö, Pressevorführung, das sind andere Leute. Sehe ich gar nicht, weil das sind ja auch Leute, die alle sehr unterschiedliche Geschmäcker und Humor Facetten mitbringen, ne? Also gerade bei Komödien, auch bei Nicht-Komödien. Wir haben jedes Mal diesen einen Mann. Es gibt den einen, der hat immer dieselbe Lache.
Ich weiß genau.
Der lacht bei jeder Scheiße. Ich habe sogar das Gefühl, dass der bei The Whale lacht oder bei Schindlers Liste. Der findet bei allem irgendeinen Witz. Das heißt, du kannst schon ungefähr absagen, wie wird so die Reaktion hinterher werden. Ich hatte gestern das Gefühl, es gab Lacher, aber es gab sie eher wenig. Trotzdem wird es Leute geben, die den richtig lustig finden. Das hört man jetzt schon. Das ist bei Humor halt solche Sache. Ich als Fan des Originals und du als jemand, der jetzt das Original gerade auch nochmal nachgeholt hat, kann sagen, das ist nix. Für mich.
Vielleicht nachgeholt, ich habe die als Kind ja auch gesehen.
Ja.
Hast du die als Kind schon, aber da habe ich es nicht verstanden.
Ja, aber jetzt, weil du hast es ja frisch im Gedächtnis und hast dem, glaube ich, 4 Sterne gegeben.
Ja, das ist, ja. Und jetzt der neue Film, nee, das es spielt alles nicht in der gleichen Liga.
Ja.
Tut es nicht.
Guckt euch stattdessen
einen Film an.
Happy Gilmore?
Der sehr nah, nee, Together, habe ich gesagt. Endlich wird's Zeit. Den hast du so viele Wochen mitgeschleppt und mir immer gesagt, oh, der ist so toll.
Und ich habe den jetzt auch schon so gar nicht mehr im Gedächtnis. Das nervt mich ein bisschen.
Ja, das verstehe ich auch immer nicht so ganz. Du willst sie früh sehen, aber dann, wenn sie rauskommen und die Leute genau dann am meisten ja eigentlich darüber wissen müssten, sind sie dann ja manchmal, auch wenn sie gut sind, weil du einfach, weil man so viel danach sieht, nicht mehr so präsent.
Ich gehe dann als Fan rein und denke so, ich will den Film unbedingt sehen. Merke dann so, dass ich auf beruflicher Ebene auch von der Pressestelle im Stich gelassen werde, die natürlich denken, so, na, das würde er jetzt dann wahrscheinlich direkt das Video aufnehmen oder schreiben, aber dann zurückhalten. Das mache ich natürlich nicht. Und ich denke mal, dass einige das tun werden. Ich sitze dann jedes Mal da und denke, scheiße. Aber ein guter Film bleibt in Erinnerung. Und ich muss sagen, Together bleibt in Erinnerung. Nur hat er so viele schöne Facetten, die natürlich ein bisschen über die 2 Monate, die ich jetzt den nicht gesehen habe, untergegangen sind. Es ist ein Film, in dem
Tim und Millie, die sind schon seit einer ganzen Weile ein Paar. Und der Film beginnt damit, dass sie so eine Abschiedsfeier in ihrem Apartment feiern. Er sucht gerade noch eine Schallplatte. Und du merkst so ein bisschen, weil sie ihm einen Antrag machen will, ob sie heiraten und er nicht so richtig weiß, ob er ja sagen soll, dass diese Beziehung anscheinend ein bisschen gegen die Wand gefahren ist. Sich die Frage stellt, will man jetzt wirklich weiter in dieser Beziehung bleiben oder hat die eigentlich ihren Zenit überschritten? Aber beide entschließen sich, raus aufs Land zu ziehen.
Ich hatte das Gefühl, dass es um die Frage der Bindungsfähigkeit ging in dem Moment.
Ja, oder auch das, weil sie ist Lehrerin, hat einen guten Job angeboten bekommen im ländlichen Australien. Er ist inzwischen in seinen 30ern und so Musiker, der es aber nicht geschafft hat. Das heißt, jeder Tag bekommt eine immer traurigere Beinote, wenn er darüber nachdenken muss, das habe ich denn so aus meinem Leben gemacht. Und das macht so ein bisschen, schafft so ein Gefälle, wo er gar nicht, weil er nicht weiß, was er im Leben will, ob er überhaupt noch bei ihr sein will und sie aber eigentlich eher schon klar mal ein Zuhause finden will und eine Sicherheit. Zumindest ziehen sie beide raus in schönes, nettes Haus. Fäuschen und bei einem Ausflug in der Natur dort rutschen die quasi wie in so ein Erdloch. Und da kommen sie auch nicht so einfach raus. Und in diesem Erdloch erleben sie was, was fortan aus vielleicht Abstand fast gezwungene Nähe macht. So. Komm, das ist nicht schlecht.
Nicht schlecht. Ja, ich finde den Anfang stark, weil da kommt gleich dieser Double Punch aus Verantwortung, beziehungsweise jetzt muss ich mir irgendwie klar darüber werden, was will ich jetzt hier eigentlich, ne? Weil das haben wir vielleicht alle mal erlebt, wir sind in einer Beziehung und die läuft so vor sich hin und alles ist irgendwie okay, weil es läuft halt so vor sich hin, aber dann sagt jemand, ey, wir müssen wegziehen. Und übrigens, ich will dich heiraten. Also zwei Dinge, wo du spätestens dann dir Gedanken darüber machen musst, was will ich eigentlich vom Leben, was will ich vom Partner und bin ich eigentlich bereit dazu? Und wenn ich nicht bereit bin, warum bin ich nicht bereit? Und das ist etwas, was die beiden danach begleiten wird, was dann auch viel Zwistigkeit bringt. Obwohl man merkt, und das finde ich sehr schön, denn Alison Brie, die Frau spielt und Dave Franco.
Beide in der Realität auch
ein sind Ehepaar. In der Realität ein Paar. Das nimmt man den beiden, dadurch, die haben eine tolle Chemie. Und dadurch nimmt man den beiden das auch voll ab und hat das Gefühl, da sind zwei, die passen gut zusammen, die gehören vielleicht sogar zusammen. Aber sie sind vielleicht auch nur deswegen noch zusammen, weil es Gewohnheit gewesen ist. Und was kann die beiden richtig zusammenschweißen? Und dann kommt ein fantastisches Element dazu. Und ich glaube, wir brauchen nicht um den heißen Brei drumherum reden, oder? Was in Together passiert. Das Poster macht sehr klar. Ja, der Trailer macht sehr klar. Was hast du deine Kritik schon aufgenommen? Wie machst du das?
Ja, weiß ich nicht mehr. Nee, ich versuche ein bisschen um heißen Brei rumzureden.
Okay.
Ja, andererseits, aber hier reden wir ein bisschen ausführlicher drüber oder gehen auch aufeinander ein. Ich glaube, man kann das sagen.
Das fantastische Element ist hier, dass sie, da sind auch noch andere Sachen dahinter, hinten dran, das muss man dazu sagen. Es gibt hinten raus noch ein paar Entwicklungen in der Handlung, die dann, ja, dann noch ein bisschen was machen damit. Aber die beiden werden sich sehr stark voneinander angezogen fühlen, weil ihre Körper sich ja zueinander hinbewegen, richtig, die werden, wenn die ins Bett gehen, einmal streiten sie sich und sie liegen in unterschiedlichen Räumen und dann werden sie zueinander hingezogen, weil dieser Körper offenbar, diese beiden Körper sollen zu einem werden.
Verschmelzen.
Und das ist auch natürlich ein fantastischer Metakommentar auf sowas wie, ne, also auf so, ich will nicht Co-Abhängigkeit sagen, aber auf Abhängigkeiten in so Beziehungen. Ich musste sofort an meine Beziehung denken, wo mir hat mal jemand gesagt, Herr Hein.
Eine frühere Beziehung?
Nee, an meine jetzige. Okay. An meine Ehe, aber auch wie es davor gewesen ist, weil wir beide sind schon sehr, wir sitzen sehr aufeinander. Das muss man schon sagen. Und mir hat mal jemand gesagt, dass das auch gefährlich sein kann, weil man muss sich auch gegenseitig Raum geben. Man darf auch flügge sein. Die Gefahr ist natürlich, wenn man zu sehr aufeinander gluckt, dass man dann so abhängig von dem anderen wird, dass dann nichts anderes mehr stattfinden kann. Und dass sobald dieses Miteinander aufgebrochen wird oder der eine vielleicht sogar ein bisschen, ne, der hat so eine Phase und Menschen verändern sich ja oder es gibt so Phasen, wo der eine sagt so, oh, jetzt würde ich gerne mal mehr mit meinen Freunden machen. Und dann ist der andere vielleicht verletzt dadurch und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Kommentar darauf mit so einem fantastischen Element, der da genau damit spielt. Gerade weil die beiden auch am Anfang so, und das merkt man auch später, dass beide so ein bisschen eine Bindungsunfähigkeit haben. Und jetzt müssen sie miteinander klarkommen, weil es immer mehr sehr enger wird zwischen den beiden.
Das führt dazu auch, dass die beiden sich mal wirklich betrachten und wirklich in die Augen schauen müssen. So ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch nicht drumherum können. Und der Film ist relativ, 102 Minuten, der ist gar nicht so lang. Und erstens, also eine Sache, die ich hier vorher möchte, alles, was da an Effekten passiert, die praktischen und die digitalen, laufen total gut ineinander, weil auch das Sounddesign von, sage ich mal, reißen und knackenden Knochen, das ist sehr eindrucksvoll. Mhm. Wirklich, wirklich gut gelungen. Und entgegen der Tatsache, dass das jetzt hier Body-Horror ist, kommt aber das Drama auch nie zu kurz. Eben diese Beziehungsebene. Und der Film endet auch auf so einer, man könnte sagen, bittersüßen oder auch schönen Note. Das ist sogar, finde ich, ein bisschen dem Betrachter überlassen, wie man das Ende finden soll. Aber das ist nicht klassisch Horror. Auch das fand ich ganz toll.
Ja, auf das letzte Bild hätte ich ein bisschen verzichten können, muss ich sagen.
Auf das allerletzte.
Das allerletzte Bild.
Wirklich, aber davor, das geht noch.
Ja,
ne?
Der hätte
wir
für
reden
mich,
von den letzten 2-3 Sekunden.
Der hätte für mich auf der Einstellung davor enden können, weil die genug aussagt und danach, aber der schlägt für mich in dieselbe Kerbe wie sowas wie The Substance. Also ein Film, der eigentlich was sehr Menschliches verhandelt, dafür aber so eine Trash-Komponente findet. Man kann es nicht anders sagen. Das hier hätte in den 80er Jahren wäre das hier so eine Trash-Prämisse gewesen. Auch so mit so ein paar Effekten, wo man sagt so, huh, und dann später kommt dann noch so eine Plot-Ebene dazu. Die will ich jetzt nicht weiter aufgreifen, was da im Hintergrund da noch mit zu tun hat. Aber da dachte ich so, uiuiui, da ist jetzt viel da. Was ich sehr, sehr mochte, war, dass der Film am Anfang sehr gut mit Anspannung umgeht, weil hier gibt's ein paar Szenen, die ich erschreckend fand. Ich fand, der spielt sehr gut mit Horrorelementen, weil es gibt mehrere Situationen, wo Dave Franco in der Nacht aufwacht und dann Dinge im Dunkeln sieht.
Ah, da gibt's so eine clevere, wir reden von einer Bettdecke.
Die Bettdecke, ah, ja. Boah, die war krass. Und da muss ich sagen, danach war ich auch so, hui, das geht hier. Sie machen einen Jumpscare, der läuft dir kalt den Rücken hoch und danach habe ich mich unsicher im Saal gefühlt. Und das sind die besten Horrorfilme, die in der Lage sind, gleich am Anfang mit dir etwas zu machen, das dazu führt, dass du danach denkst, so, ups, meine Alarmanglocken müssen an sein, weil hier passiert wahrscheinlich jeden Moment wieder sowas.
Ich würde mich mal, ob es dafür einen Begriff gibt, weil ein Jumpscare, weil das funktioniert ja nicht über die Kamera oder einen Schnitt, sondern etwas, was sich vor der Kamera einen Blick verschließt und eine neue Perspektive öffnet. Mhm. Was es dafür einen Fachbegriff gibt. Ich finde spielerisch Alison Brie noch mal spürbar stärker als Dave Franco.
Die finde ich schlechter.
Ich finde Dave Franco spielt drüber, fast schon cringe. So ein bisschen, er spielt so ein bisschen fremdschämend die Art der Anziehung. Alles sehr physisch, ist ein Spielstil, den kannst du machen. Der ist sehr physisch und mir dafür zu viel. Bei ihr kommt mehr, viel mehr von innen als von
außen. Aber erst am Ende, weil ich fand, am Anfang gab es so eine Party.
Schon die ganze
am Anfang gab es eine Partysequenz. Da steht sie und da dachte ich, das hätte jetzt hier auch ein Trashfilm sein können von Neil Breen oder so, weil da ist der Dialog, den sie sagt, mich sehr an das erinnert, was Dakota Johnson heute in The Materialist gemacht hat, über den wir heute noch nicht reden, aber den heben wir uns gerne auf. Das wirkt fake, das wirkt nicht. Und da wirkte Dave Franco für mich greifbarer.
Eröffnungsszene, er kriegt ja auch gleich die erste Einstellung. Ja, dann später, finde ich, verschiebt sich das für mich. Aber zählt für mich auch unter Geschmackssache. Die sind beide, das ist ein toller Film.
Du hast ihm aber nur 3,5 gegeben, ne? Ich fand
ihn. Ja, so 8 und 7, so. Ja, weil ich finde zum Beispiel Bring Her Back besser.
Weil er dich mehr.
Ja, der hat mich mehr auf vielen Ebenen gepackt und ist vor allem rund auch um das Thema Verlust und Trauma und einem Verständnis auch für die Figur. Aber das hier ist auch wirklich, also was ich am meisten oder sehr schätze an Together ist dieser ganz andere Approach, diese ganz andere Idee und vor allem die Tonalität, auf die der endet, mochte ich richtig gerne. Und dass der immer wieder das Drama mitspielt, das die ganze Zeit sein darf. Das ist hier nicht nur das Horror oder Body-Horror, das ist ein richtig guter Film, aber es ist eh gerade ein richtig guter Horrorfilm.
Ja, oh, ey, die letzten beiden Jahre waren mega.
Die klassischen Breitband-Sachen mögen. Ne, also es gibt auch Leute, die können mit sowas nichts anfangen, weil ihnen das vielleicht... Ich bin jetzt mal provokativ zu Intellektuelles. Ja. So, aber die dann sagen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, das ist es für mich so.
Ich finde richtig toll, ehrlich gesagt, dass Serien wie Saw und was war noch, dass die strugglen, Scream, dass die strugglen. Da habt ihr ja keine weiteren Filme jetzt gegeben. Saw ist, glaube ich, in Drehbuchschwierigkeiten reingelaufen.
Scream gestruggelt, die haben doch nur Probleme in der Produktion und mit der Besetzung, aber finanziell.
Nee, finanziell nicht, aber sie, die Produktion ist ja auch da aus dem Ruder gelaufen, weil, wie war das?
Das waren Äußerungen zu Gaza und das war zu Nahost-Äußerungen, plus Jenna Ortega hat, glaube ich, keine Zeit und.
Ja, die Darsteller sind alle raus. Ja. Und daraufhin haben die jetzt gesagt, jetzt überlegen wir uns nochmal, wie wir es nochmal komplett neu aufrollen. Und weil diese großen Franchises im Kino fehlen, kriegen die kleinen Horrorfilme, weil es ja nicht viel, ne, du hast zwar sowas wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und du hattest auch sowas wie Until Dawn Anfang des Jahres, aber ich finde, dass so Sachen wie Weapons oder Bring Her Back oder jetzt auch ein Together dadurch mehr Raum im Kino bekommen
Weapons
können.
Weapons hast du noch nicht gesehen, ne?
Nee, Weapons...
Auch der Todesmarsch werde ich gespannt sein. Ich habe jetzt die Hälfte durch vom Buch und es wird immer vulgärer und immer von der Sprache her.
Aber ist ja kein Horror, ne? Ist ja eher Thriller.
Ja, weiß noch nicht. Ja, also kommt drauf an, wie du es filmst. Also du könntest daraus so einen Survival-Thriller machen. Du könntest daraus aber auch so, je nachdem, wenn du jetzt diese Ebene des Sterbens und des Morbidens nach vorne nimmst, wie da eben Leute sterben, zu Tode kommen, umgebracht werden oder nicht mehr weiter können, könntest du dem auch eine Horrornote verleihen.
Nee, wird PG-13 sein. Okay. Die wollen ja, glaube ich, ein neues Franchise wie Hunger Games.
aus diesem Film heraus. Gibt es doch gar kein zweites Buch, oder?
Du kannst ja eins, kannst zweites Drehbuch schreiben.
Kannst du überlegen, so wie Dr. Sleep.
Also, um es zusammenzufassen, für mich ist der besser als Bring Her Back. Für mich ist es einer, der definitiv am Ende des Jahres in der besten Liste bei mir auftauchen wird. Ich fand den toll.
Beide Filme, Die nackte Kanone und Together, könnt ihr ab heute, also dem 31. Juli, in den Kinos schauen. Ich habe noch Memoiren einer Schnecke nachgeholt. David hatte schon mal kurz drüber gesprochen. Deswegen halte ich es kurz, weil den könnt ihr schon seit einer Woche sehen. Aber vielleicht eine Erinnerung für alle, die mal Mary und Max gesehen haben. So ein Stop-Motion-Animationsfilm. Denn der Macher hat jetzt nach all den Jahren, ich glaube 16 Jahren, seinen zweiten Film Memoiren einer Schnecke rausgebracht. Geht um ein Mädchen, Leidensgeschichte mit ihrem Zwillingsbruder und einer Schnecke, der sie quasi von ihrem endlosen Leiden erzählt. Also in diesem Film leidet sie in einem sehr schön animierten und mit sehr viel Leidenschaft eingefangenen Film und erlebt quasi Trennung von ihrem Bruder, ausgeschlossen werden, kaum Freundschaften im Leben finden. Ist ein sehr trauriger Film, aber einer, der in seiner Melancholie so ein bisschen, finde ich, auch so eine Schönheit mit sich bringt. Der braucht ganz lange, ehe der mal einen Lichtstreif am Horizont hat. Er ist nicht so frisch wie Mary und Max, weil er sehr viele Ideen vom Look recycelt. Also der ist sehr leidenschaftlich und handwerklich toll gemacht, aber ganz schön. Also wenn ihr eh schon keinen guten Tag habt, dann guckt euch den nicht an. Wenn ihr einen schlechteren Tag haben wollt, guckt Memoiren einer Schnecke, dann habt ihr was zum Nachdenken danach. Sehr traurig.
Ja, aber zu viel traurig.
Ja, hast du ja damals gesagt, ja. Aber ich war ja auch für The Whale empfänglich. Ja.
Wie ist Happy Gilmore 2?
Happy Gilmore 2 ist...
Du hast vorhin nur über den ersten gesprochen.
Genau, im zweiten Teil haben wir jetzt Folgendes. Happy hat weiter Golf gespielt, sehr viel Geld verdient, ist mit seiner Partnerin verheiratet, die haben eine Familie gegründet, er hat 4 Söhne und am Ende auch endlich eine Tochter geschafft zu bekommen. Aber bei seinem super Abschlag hat er irgendwann seine Frau getötet.
Was?
Die steht am Ende von so einem Schlag, kriegt den Ball anscheinend auf den Kopf und das war's. Das ist jetzt 10 Jahre her. Er hat geschworen, er wird nie wieder Golf spielen und versucht irgendwie mit dem Arbeiten im örtlichen Supermarkt sich über Wasser zu halten. Aber seine Tochter kann gut tanzen und ihr wird empfohlen, an der Pariser Ballettakademie zu üben.
Das
kostet aber $75.000 im Jahr. Also braucht Happy wieder Geld. Wie beim ersten Teil, er braucht wieder Geld. Und deswegen träumt er an seinem Happy Place von seiner Frau, die sagt, Happy, Golf war doch immer deine Sache. Komm, mach das. Und somit tritt er wieder an. Aber der Golfsport selbst, der steht jetzt am Abgrund, denn es soll eine neue, ich glaube, Maxi Gold Liga heißt sie, gegründet werden, indem man Golf cooler macht. Nicht 18 Löcher, 7 Löcher. Und was ist, wenn sich der Boden bewegt und so Platten drehen und alles viel schwieriger wird? Also eine richtig abstruse Nummer, bei der Haley Joel S. Osment dann auch vorsteht. Und dann geht es quasi um die Ehre des Golfes und um Geld zu verdienen. Ersten 40 Minuten von dem Film schließen wirklich an die 90er-Jahre-Vibes an. Die sind wirklich schön zu sehen. Du hast den Adam Sandler, der nicht mehr die Energie hat, aber dieses aggressive auf Leute losgehen, wie seine Figur mal angelegt waren, das machen jetzt seine 4 Söhne. Was wirklich cool ist, wenn irgendwo Aggro gebraucht wird, kommen die 4 Söhne, die auch irgendwann Eminem aufs Maul hauen, so ungefähr. Und er selbst ist jetzt so ein bisschen der Zurückgezogene, der immer noch so draufhauen kann, der dem Alkoholismus verfallen ist. Also ein so ein Gag, glaube ich, wo Fans sich richtig gerne mögen. Er hat 1000 Dinge, wo er Alkohol drin versteckt. Das heißt, er hat irgendwie so einen Golfball, den auftreten und trinkt. Er hat im Supermarkt eine Gurke, die du aufschrauben kannst und aus der Hand trinkt. Halt richtig plumper Humor. Ich musste lachen, als ich das
klingt
gesehen
aber
habe.
Ehrlich gesagt gut.
Ersten 30, 40 Minuten.
Ja.
Da ist das wirklich lustig. Er ist auch Teil von so einer Art anonymen Alkoholikergruppe, der dann wieder Ben Stiller vorsteht. Die haben sie auch aus dem ersten Teil rübergenommen. Der war damals der Pfleger der Großmutter. Jetzt ist er der Chef der Therapie und unterstützt halt seine Leute auf diese Art und Weise. Und dann hast du halt ganz viele Ehrungen von Leuten, die gestorben sind, wegen Carl Weathers, der jetzt nicht mehr dabei sein konnte. Da wird dann aber eine ähnliche Figur genommen und dessen Geschichte geehrt. Und da merkst du, er will halt so viele Leute ranbringen, auch seine eigene Familie. Aber sobald dieser Film kippt auf dieses Golfer gegen Golfer und was ist jetzt das richtige Golfding, da wird es ziemlich langweilig. Und da löst der Film so eine uninteressante Geschichte übers Golfen aus, statt wirklich bei Happy zu bleiben und so diesen Energien untereinander und auch diesem Klamauk. Das ist auf jeden Fall ein Film, der nicht auf, wie zum Beispiel, wie hieß das, Hubie Holiday, Hubie Halloween. Der macht, hier findest du kein Pipi Kaka oder so dämlich ekligen Humor. Das ist durchweg so ein FSK 12 Film mit so ein paar netten Meta-Gags und Ebenen und Spaß einfach daran, ein Legacy-Sequel zu sein von jemandem, der auch auf niemanden hören muss bei seiner Produktion. Aber er ist zu lang. Und die zweite Hälfte ist wirklich mau. Insofern, ich glaube, Fans werden sagen, wenn du den schaust, oh geil, 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 was ist das jetzt? Puh, ist das jetzt gebraucht? Na okay, habe ich das als auch gesehen. So ist der Verlauf, wenn man diesen Film guckt, vom Gefühl her. Startet gut rein, endet schwach. So, das Happy Gilmore.
Naja, aber ey, ich werde mir den noch anschauen.
Ja, gib dir mal, also am Anfang sind die Vibes wirklich cool und diese abstruse Story passt auch zu Adam Sandler. Benny Safdie übrigens auch ganz viel drin, als der Typ, der diese neue Liga, also der Regisseur,
ja, ja,
als Schauspieler, als derjenige, der diese neue Liga gründen will, die haben zusammen mit der Schwarze Diamant gemacht und dann merkst du auch wieder, er zieht die Leute mit, er zieht sie mit, wo er kann. Und das, glaube ich, ist wirklich cool. Der hat seinen Platz gefunden mit Comedy bei Netflix und ist dort wahnsinnig reich geworden.
Ja, aber es ist mal interessant zu sehen. Zwei Filme, nämlich einmal Die nackte Kanone und dann eben Happy Gilmore, die aus einer vergessenen Zeit kommen, jetzt nochmal was wollen. Klingt auf jeden Fall, als würde das besser hinbekommen. Jetzt haben wir ja dann, wann war das? Spaceball 2 soll nächstes Jahr, glaube ich, kommen. Was hast du letztes Mal gesagt? Was ist auch noch, steht noch an?
Scary Movie.
Scary Movie, genau.
Und
eins weiß ich, irgendein großer Comedy-Film.
Man sieht es gerade auch, wenn ich hier bei IMDb zum Beispiel mal ranke nach den meistgesuchtesten Filmen gerade oder den, für den das meiste Interesse ist. Die nackte Kanone hat einen Platz 16, ja?
Mhm.
Happy Gilmore ist Platz 1.
Ah, okay.
Aktuell. Also auch mal, es gibt ja so ein paar Werte, die man mal so vergleichen kann. Dann sieht man einfach, das hat mehr Bass da auf Netflix, was Komödien angeht, obwohl die beide jetzt, okay, Happy Gilmore ist raus, Nackte Kanone startet die Tage, behalte ich das aber auf jeden Fall mal im Blick. So Leute, das sind also zwei klassischere Komödien und habe ich am Anfang gesagt, ich rede noch über 84 Quadratmeter, wir sind aber schon ein bisschen in die Länge. Aber natürlich könnt ihr auch jederzeit gerne auf meinem und auf Davids YouTube-Kanälen vorbeischauen und zu diesem Film gibt's bei mir zum Beispiel eine ausführliche Kritik. Entschuldigung, dass ich es am Anfang angekündigt habe, mir jetzt doch erstmal nicht einlöse, aber vielleicht demnächst mal auf jeden Fall. Nächste Woche hören wir uns wieder. Stimmt's, David?
Ja, ich überlege gerade, wir haben schon über Life of Chuck gesprochen.
Du willst wissen, was nächste Woche kommt?
Ja.
Ich hätte ein paar Sachen für dich, wo du sagst, was ist denn das? Ich habe nämlich ein paar Sachen rausgesucht. Zum einen Chief of War. Erster Eindruck
was,
zu dieser neue Serie mit Jason Momoa auf Apple TV Plus aber. Das sieht so ein bisschen kriegerisch aus. Locked kommt jetzt raus. Weißt du noch, dieses Anthony Hopkins?
Ja, wo er ins Auto eingesperrt wird, ja, mit Bill
Skarsgård. Ist als VOD und startet jetzt dieser Tage, genau,
ja.
Kommen wir uns holen. Den will ich gucken. The Surfer will ich besprechen.
Ach, der mit Nicolas Cage.
Nicolas Cage, der soll wohl auch was kennen.
Ja.
Und Weapons haben wir nicht gesehen, ne?
Nee, Weapons gucken wir erst dann.
Und ich habe vielleicht noch einen ersten Eindruck zu Alien Earth.
Ah, okay. Freakier Friday wird am Freitag noch gezeigt.
Guckst du den? Ich glaube, ich habe
den Original damals gesehen, aber das war kein Film, bei dem ich dachte, boah, da brauche ich einen zweiten
aber
Teil.
Aber sollten wir eigentlich machen, wenn wir darüber reden, dass wir auch weiblichere Filme mehr verhandeln wollen.
Für unser neues weibliches Publikum gucken wir Friday. Ja, dann gucke ich den.
Wir schauen mal. Auf jeden Fall danke fürs Reinhören. Nächste Woche geht's weiter. Wir waren David Hein und Robert Hofmann.
Tschüss.